Herzlich willkommen zu den Medien-News. Das heißt heute, der Tweet der Woche, der kommt mit esoterischen Botschaften daher und wir blicken mit feministischem Blick auf einen alten Schinken. Aber zuerst stellt uns Alex ein Buch vor, das sich mit der Situation oppositioneller Gruppen in der Türkei beschäftigt.
Bei den Sozialbewegungen ist es so, dass eigentlich seit dem Zerschlagen der Umweltbewegung, die eigentlich zuvor sehr, sehr relevant war in der Türkei, eigentlich die Frauenbewegung als eine der ganz wenigen wichtigen Bewegungen übrig geblieben ist. Das heißt, sehr viel, was eigentlich auf der Straße in der Türkei passiert, an Oppositionsarbeit, kommt aus der Frauenbewegung und auch die wichtigen symbolischen großen Veranstaltungen sind organisiert von der Frauenbewegung. Das ist eigentlich derzeit auf der Ebene der außerparlamentarischen Opposition die wichtigste Säule, die Frauenbewegung. Insofern macht es auch Sinn, sich dieser Bewegung ein bisschen näher anzuschauen. Und das haben wir in der Publikation versucht. Das Problem von allen Sozialbewegungen in der Türkei, inklusive der Frauenbewegung, ist natürlich, dass die repressive Lage alles erschwert. Das heißt, jede Demonstration, jede Aktion, jede Kundgebung muss eigentlich gegen die Staatsmacht durchgesetzt werden. Und jegliche noch so kleine Forderung wird als Angriff auf den Staat gewertet. Das heißt, wenn eine Aktion stattfindet für den Erhalt von Frauenhäusern, dann wird das von der AKP-Regierung als Angriff auf ihre Politiken verstanden und auch mit entsprechenden Antworten. Das ist ein Riesenproblem für die Sozialbewegung in der Türkei. Und das nächste ist natürlich, dass außerparlamentarische Bewegungen den parlamentarischen Gegenpart brauchen. Also sie brauchen eine Stimme auch im Parlament, die in der Lage ist, ihre Forderungen aufzugreifen und in parlamentarischen Debatten einzubringen. Und das ist ebenfalls weitgehend zerschlagen. Das heißt, die HDP ist soweit marginalisiert, auch im Parlament soweit an den Rand gedrängt, dass sie diese Funktion nicht mehr erfüllen kann. Und die übrigen Oppositionsparteien spielen diese Rolle auch nicht. Das ist einfach ein relativ großes Problem für die Sozialbewegung. Wie können sie ihre Forderungen, die sie erheben, durchsetzen und überhaupt formulieren, weil jede Aktion auf der Straße repressiv verfolgt wird. Aber trotz der widrigen Umstände ist die Frauenbewegung noch auf den Straßen und ist aktiv. Und das ist bereits für sich selbst ein Riesenerfolg.
Das sagt Ismail Küppeli, ein Historiker und Politikwissenschaftler, über die Situation in der Türkei, genauer über die Situation derer, die was gegen den gesellschaftlichen Status quo, gegen die repressiven Zustände in der Türkei von Erdogan haben. Ismail Küppeli ist Herausgeber eines Buches, welches morgen erscheint, am Donnerstag bei der Edition Assemblage. Titel des Buches: Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei.
Die Motivation war erstmal, sich anzuschauen, was seit dem Afrin-Krieg dort passiert ist in der Region, was die Konsequenzen der türkischen Politik gegenüber Rojava sind. Das ist so der eine Ausgangspunkt, dass man sich anschaut, inwiefern dieser Krieg in Afrin und die nächsten Angriffe auf Rojava seitens der Türkei dazu geführt haben, dass die Lage vor Ort für die Menschen sich deutlich verschlechtert hat. Also wir haben 100.000 Menschen, die vertrieben wurden, viele hundert, die durch diese Kriegshandlung getötet wurden. Und ja, die Lage für Rojava hat sich nochmal deutlich verschärft und das ist nach unserer Ansicht in den hiesigen Medien zu wenig aufgenommen worden, dass es so ist. Und deswegen war die Überlegung, dass man eben das nochmal thematisiert. Wir hatten vor 3 Jahren mit Kampf um Kobane ein ähnliches Thema angesprochen und da war aber die mediale Lage eine völlig andere als heute.
Soweit Ismail Küppeli über die Motivation, ein Buch herauszubringen unter dem Titel Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei. Das Buch erscheint morgen, am Donnerstag, bei der Edition Assemblage. Ist 128 Seiten dick, also gar nicht so dick, kostet auch nur 7,80 € und wird hier an dieser Stelle empfohlen als eine Auseinandersetzung zum Beispiel mit dem, was Kurden in Nordsyrien, aber auch in der Türkei probieren, aber auch mit der Berichterstattung über die umkämpfte Region Afrin, über die Versuche der Selbstverwaltung in Rojava.
Das eine ist tatsächlich, dass der Kampf der syrisch-kurdischen Kräfte gegen den IS insofern zu erfolgreich war, dass man dieses Thema IS und auch die Gefahren, die dort wachsen, als erledigt ansah. Also dass man sagte, man muss sich damit nicht mehr beschäftigen, der IS ist geschlagen und das Thema ist damit erledigt. Das ist zum einen nicht der Fall und zum anderen gibt es ja noch andere Kräfte, die in der Region für Unruhe sorgen, seien es andere dschihadistische Gruppen, wie jetzt in Idlib, aber auch die Türkei, die vielfältige Politik in der Region verfolgt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil aus europäischer Sicht, aus westlicher Sicht der IS die Hauptgefahr war, war ja dann mit der scheinbaren Niederlage des IS in der Region das Thema quasi erledigt.
Sagt Ismail Küpeli, Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei erscheint morgen bei der Edition Assemblage. Wie gesagt, 128 Seiten dick oder eher dünn und weit unter 10 Euro. Aktuelles zur politischen Situation in der Türkei. Wo man feststellen muss, die Berichte, die Meldungen aus der Türkei werden immer weniger, obwohl es gute Gründe gibt für eine genaue Analyse der Realitäten der Türkei und auch die militärischen Bestrebungen von Erdogan. Ismail Küpeli versammelt nun unter dem Titel Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei mehrere Beiträge, die diesem Schweigen etwas entgegensetzen wollen.
Tweet der Woche. Hare Krishna und willkommen zurück beim Tweet der Woche. Ich habe mir gerade ein Räucherstäbchen angezündet und eine 6-stündige Meditationssitzung im Volllotus hinter mir. Heute geht es um nichts anderes als um die Erleuchtung. Um Schamanen und Wunderheiler, um Kartenleger und AstrologInnen. Sprich, die esoterische Seite von Twitter. Öffnen Sie jetzt Ihr Herzchakra und begleiten Sie mich auf eine Astralreise in die Twitter-Esoterik-Szene.
Diese Woche steht Venus im Steinbock. Bescheidenheit, Angst davor zu lieben und verletzlich zu sein sind die Themen. Aber selbst wenn die Gefühle verschleiert sind, wird die Verbindung von Venus und Uranus gut ankommen. Sympathien können sich spontan zu Vertrauen entwickeln. Es ist wichtig, auf die Intuition zu hören, denn mehr als die Ereignisse selbst ist es die Einstellung, die den Unterschied ausmachen kann.
Hashtag Deep. Das war Twitter-Nutzer Astro des Herzens. Und dieser bietet auf seiner Website sogar eigene Voraussagen an. Ich habe mir mein Schicksal der vergangenen Woche mal aus der Retrospektive gegeben.
In dieser Woche hast du die Sonne und Merkur, die in enger Verbindung zueinander stehen, auf deiner Seite. Wenn du jetzt das Bedürfnis hast, dich mit deinem Freundeskreis auszusprechen, solltest du das unbedingt tun, weil es dir derzeit leichter fällt als sonst.
Nee, hatte ich nicht.
In Verbindung mit Jupiter kannst du dank Merkur zudem bei einem Streit zwischen Freunden als Vermittler auftreten und den Streit dadurch beilegen.
Gab's nicht, ist nicht passiert, hatte ich nicht vor.
Dank einer sehr harmonischen Verbindung zwischen Venus und Uranus kannst du in dieser Woche frischen Wind in deine Beziehungen bringen, beziehungsweise dich frisch verlieben, wenn du Single bist.
Das ist nicht passiert.
Außerdem kannst du in dieser Woche dank einer harmonischen Verbindung zwischen Mars und Lilith mutige Entscheidungen treffen, die auch von deinem Freundeskreis unterstützt werden.
Mutige Entscheidungen habe ich nicht getroffen.
In Spannung mit Pluto kann dich Mars aber in dieser Woche auch aggressiv machen.
Also Mars hat mich in dieser Woche definitiv nicht aggressiv gemacht.
Du solltest dich daher in besonderem Maße darum bemühen, das eigene Temperament ein wenig zu zügeln.
Ja, genau das versuche ich gerade.
Und jeder Form von Aggression aus dem Weg zu gehen, wenn du dich mit deinen Freunden triffst. Das gilt ebenfalls für gesellschaftliche Anlässe am Sonntag, da jetzt Venus in den Steinbock wechselt und für eine schlechte Laune bei dir sorgt.
Ich habe keine schlechte Laune. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Aber vielleicht war das ja auch nur ein Versehen, weil Saturn im Hause des Wassermanns stand. Oder so ähnlich. Vielleicht also doch mal nach vorne schauen, statt immer nur zurück.
Die Astrologin Sonja Meyer warnt uns davor, im Februar Geld für riskante Geschäfte auszugeben. Auch sei rund um den 13. Februar Vorsicht auf der Skipiste geboten.
Grüezi miteinander. Wer um den 13. Februar herum in der Skiferien ist, soll besonders aufpassen, dass er nicht blöd umfliegt. Mars und Uranus sind nämlich in einer Stellung, die das anzeigt. Schnallen Sie die Ski vielleicht lieber ab, wenn Sie erschöpft sind oder Ihnen Beine wehtun, statt nochmal ins Gondel zu steigen und dann noch eine weitere Abfahrt wagen.
Zur Übersetzung: Vorsicht in der Zeit um den 13. Februar, wenn Sie Skifahren wollen, weil das Universum da quasi gerade auch im Skiurlaub ist und nicht so genau hinschaut. Schauen wir also auch genauer hin oder besser gleich in die Sterne.
On February the 1st, Messenger Mercury files alongside Aquarius Sun, helping uplift communication to a higher perspective. And Venus is stationed at the galactic center, degree raising vibrations even more. Astrology trends for February.
Time to stop exploring your options and commit to a plan as Mercury leaves philosophical Sagittarius and enters practical Capricorn later today.
Venus enters Capricorn tonight as relationship values and finances take on a more structured, tenacious and committed approach.
Horoskop der Woche. Der Mond steht im Schützen, wird aber von Mars und Neptun angegriffen, von daher sind einige Konflikte zu befürchten. Es wird viel Intoleranz in der Luft liegen, sowie rebellische Auseinandersetzungen geben.
Bevor Sie Ihren Job kündigen, sollten Sie vielleicht vorher einen Astrologen befragen, wann der günstigste Zeitpunkt ist.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie also Ihren Wunderheiler oder den Astrologen Ihres Vertrauens. Schön, dass es in Zeiten des Turbokapitalismus noch Menschen gibt, die sich darum kümmern, unser drittes Auge zu öffnen.
Build wealth by applying numerology and astrology to business and markets, and or take advantage of life's secrets opportunities and avoid its hidden traps. I have the elite secrets that you'll find nowhere else. Subscribe now. Details below, PayPal here.
Jahreshoroskop 2019 für nur 49 Euro, circa 100 Seiten. Individuell erstellt von Thomas Weyer Eberling, geprüfter Astrologe, Deutscher Astrologenverband.
Jedes Sternzeichen hat seinen ganz eigenen Charakter und somit unterschiedliche Vorstellungen über seine Traumreise. Werfen Sie einen Blick in Ihre Reisesterne.
Und dieser Tweet stammt nicht von @geistheiler23, sondern vom Account eines Ablegers der Generali-Versicherung mit Schwerpunkt auf Reiseversicherung. Und tatsächlich, allmählich scheine ich mich zu verändern. Eine hochfrequente Energie vibriert in meiner biophysischen Matrix und die Stimmen, das Gezwitscher von 1000 GeistheilerInnen, Schamanen und New Age-Kultisten führt mich zu einer goldenen Pyramide. Ich sehe Sterne, Zeichen und Twitter-Nutzer Astro und Tarot mit Herz säuselt mir sanft ein Zitat von Nietzsche ins Ohr.
Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen.
Was für ein Mindfuck auf der Metaebene. Aber ich verzichte lieber darauf, zum Übermenschen zu werden. Immerhin sind meine Räucherstäbchen abgebrannt und mir tun die Füße vom Lotussitz weh. Damit beende ich den heutigen Tweet der Woche mit einem Zitat von Albert Einstein. What the fuck did I just read?
François Truffaut wäre heute 87 geworden. Der Regisseur ist einer der Begründer der Nouvelle Vague und damit des Autorenkinos. Die Nouvelle Vague war unkonventionell und brach mit Filmkonventionen. Aber war ihr Frauenbild eigentlich genauso progressiv wie ihre filmische Arbeit? Ich habe mir das genauer angeschaut, und zwar im Film Jules und Jim. Der ist übrigens einer von Truffauts größten Erfolgen.
Als Kind hat man mir beigebracht, Vater unser, der du bist im Himmel. Und ich habe verstanden, Vater unser, der du frisst im Himmel. Und ich habe mir vorgestellt, wie er mit einem langen weißen Bart vor dem Paradies Schlange stehen muss.
Diese Episode aus ihrer Kindheit erzählt Katrin im Film Jules und Jim. Katrin, das ist eine femme fatale, die sich die Männer nimmt, die sie begehrt. Und sie ist die weibliche Hauptfigur im Film Jules und Jim, den François Truffaut 1962 in Frankreich gedreht hat. Im Film steht Katrin zwischen eben diesem Jules und seinem besten Freund Jim.
Als letzte kam die Französin Katrin die Treppe herunter. Es begann wie ein Traum. Das seltsame Lächeln der steinernen Frau auf der Insel. Wie erstarrt blieben die Freunde stehen.
Im Hinblick auf meine bevorzugte Stellung als Hausherr möchte ich den Vorschlag machen, auf alle Förmlichkeiten zu verzichten, die mit Monsieur, Madame oder Mademoiselle beginnen. Und wir wollen dieses Abkommen mit einer guten Flasche Wein besiegeln.
Katrin ist der Dreh- und Angelpunkt einer Ménage à trois, wie sie zu der Zeit wohl noch ziemlich ungewöhnlich war. Ihre Figur steht symbolisch für ein neues Frauenbild. Sie ist unkonventionell, mutig und schön. Der Bruch mit bürgerlichen Lebensmodellen zieht sich durch den Film. Sein Frauenbild unterscheidet sich deutlich vom Frauenbild Hollywoods oder dem in anderen französischen Filmen aus den 60ern. Aber ist es wirklich eine gleichberechtigte Frau, eine, die den Männern ebenbürtig ist, die da beschrieben wird? Jules und Jim beginnt in Paris kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Da treiben sich die beiden auf den Straßen herum, rauchen, boxen, reden über Literatur und vor allem über Frauen. Beziehungen oder eher Affären hat Jim so einige.
In ein paar Minuten wird es Tag.
Jim, warum gehst du? Einmal könntest du doch bei mir bleiben.
Nein, Gilbert. Dann müsste ich auch morgen bleiben, sonst hätte ich das Gefühl, dich zu verlassen. Und wenn ich morgen bleiben würde, wären wir ein Gespann und quasi verheiratet. Und das wieder wäre gegen unsere Abmachung.
Ach, das klingt ekelhaft logisch.
Außerdem wird Jules böse, wenn man ihn zu lange allein lässt.
Hier jedenfalls ist es Jims Geliebte, Gilbert, die sich wünscht, dass er noch bleibt. Aber trotzdem scheint sie einem recht freien Konzept von Liebe nicht abgeneigt zu sein. Bei Jules läuft es in der Liebe nicht so gut, bis er Catherine kennenlernt und in die verliebt er sich sofort. Jules ahnt schon, dass ihm sein Freund Jim zur Konkurrenz werden könnte.
Ich habe ihr so viel von ihnen erzählt, dass es Catherine kaum noch erwarten kann, sie endlich wiederzusehen. Aber die bitte nicht, Jim. Ich liebe sie.
Dazu wird es aber doch kommen, allerdings erst ein paar Jahre später. Erstmal freunden sich die drei an, machen gemeinsam eigentlich all die Dinge, die Jules und Jim vorher zu zweit gemacht haben. Das Leben scheint ein Spielplatz für Jules, Jim und Catherine. An einem Abend gehen sie ins Theater. Danach entzündet sich eine Diskussion über Frauenrollen.
In dem Stück kommt doch klar raus, in einer Liebe ist die Treue der Frau wesentlich, die des Mannes ist nur sekundär. Wer hat denn geschrieben, die Frau ist erdhaft, also niedrig?
Im Sinne der Kunst, das war Baudelaire, aber er meinte damit ganz bestimmte Frauen.
Nein, er spricht von der Frau im Allgemeinen. Und was er über das junge Mädchen sagt, das ist wunderbar. Schreckgespenst, Bestie, Zerstörerin der Kunst, alberne, geschwätzige Schlampe, größte Dummheit, verbunden mit größter Verworfenheit.
Oder diskutieren sie eigentlich nur über die Aussage des Stücks und eigentlich ist klar, dass sie Frauen nicht für geschwätzige Schlampen halten? Naja, Catherine jedenfalls beteiligt sich nicht inhaltlich an der Diskussion, obwohl sie durchaus wütend wird.
Ihr seid beide Idioten.
Wieso denn? Ich habe den Mund überhaupt nicht aufgemacht. Außerdem billige ich nie, was Jules um 2 Uhr morgens sagt.
Und sie springt sogleich, als Ausdruck ihres Aufbegehrens, samt Klamotten in die Seine. Die Szene zeigt, Catherine ist widerständig, stark und selbstbewusst, aber intellektuell vielleicht nicht ebenbürtig. Denn auch sonst spricht sie, wenn sie spricht, hauptsächlich von der Liebe und den Männern. Was sie beruflich macht, ist kein Thema. Im Gegensatz zur Schriftstellerei der beiden Männer.
Antworten Sie mir ganz offen. Ist Catherine dazu geschaffen, Mann und Kinder zu haben? Ich fürchte, sie ist ein Typ, der nie ganz glücklich sein kann. Sie ist ein Wesen, das allen gehört, aber nie einem Mann allein.
Trotz der Bedenken, Catherine und Jules heiraten. Dann kommt der Erste Weltkrieg. Die Freunde sehen sich lange Zeit nicht. Nach dem Krieg ziehen Catherine und Jules in ein Dorf im Schwarzwald. Sie langweilt sich schnell in der vermeintlichen Idylle des Landlebens. Catherine hat mehrere Affären, verlässt Mann und Kind für einige Monate, kehrt aber immer wieder zurück. Jules akzeptiert den Freiheitsdrang seiner Frau. Aber trotzdem, sie ist ihm Hindernis darin, seine Träume zu verwirklichen. Dann kommt Jim zu Besuch und es entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen ihm und Catherine. Dessen Ende will ich hier nicht verraten. Für kurze Zeit wird in dem kleinen Schwarzwalddorf eine Dreiecksgeschichte gelebt, aber immer wieder scheint die Monogamie und die Kleinfamilie als eigentliches Ideal auf. Natürlichkeit und Fürsorglichkeit werden als typisch weibliche und wünschenswerte Eigenschaften gehandelt. Aber darüber hinaus kann Catherine gleichzeitig eine begehrenswerte femme fatale sein.
Sie ist kein Mensch, sie ist eine Naturgewalt und manifestiert sich nur durch sich selbst. Sie lebt ihr ureigenstes Leben in Klarheit und in Harmonie und lässt sich nur vom Gefühl ihrer Unschuld leiten.
Sie sprechen von ihr wie von einer Königin.
Aber sie ist eine Königin, Jim. Ich will ganz offen mit Ihnen sprechen. Catherine ist keineswegs besonders hübsch oder intelligent oder ehrlich, nur sie ist eine wirkliche Frau. Und diese Frau lieben wir beide. Sie ist es, die alle Männer begehren.
Das Idealbild der Frau in Jules und Jim ist ein komplexeres als in vielen Filmen aus derselben Zeit. Es passt nicht in die Dichotomie Heilige oder Hure. Catherine wird nicht für ihre Affären verurteilt, wohl aber für ihr manchmal intrigantes und rücksichtsloses Verhalten. Ihr haftet was Rätselhaftes und Mysteriöses an und sie entspricht entgegen der Aussage von Jules durchaus den Schönheitsidealen der Zeit. Das speist sich wahrscheinlich nicht zuletzt aus dem Verständnis des Regisseurs vom Filmemachen. Der, also François Truffaut, hat mal gesagt, Film ist, mit schönen Frauen schöne Sachen anzufangen. Der Film Jules und Jim wird dementsprechend auch aus einer eher männlichen Perspektive erzählt. Die inneren Kämpfe der weiblichen Hauptfigur spielen dann nur eine untergeordnete Rolle. Das ist auch bei vielen anderen Filmen der Nouvelle Vague zu beobachten. Und nur eine Frau konnte sich als Regisseurin der Nouvelle Vague einen Namen machen. Agnes Varda. Sie sagt, Kino ist niemals Wahrheit. Wer sich Jules und Jim nun ansehen möchte, kann das zum Beispiel tun, wenn er sich bei dem Format Filmkunstverleih in Halle eine DVD ausleiht. Das waren auch schon die Mediennachrichten für heute, wie immer nachzuhören auf radiokorax.de oder freie-radios.net. Tschüss und bis bald.